Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe.
Der SCP, für den verkaufe ich meine PlayStation und heute bekommt ihr es auf die Ohren. Ein Podcast, der wichtig ist für alle, die wahrscheinlich die Zweitliga letztes Jahr nicht verfolgt haben und vor allem für die, die preiswerte Starter haben wollen, Fragezeichen. Das besprechen wir heute alles mit Timo Schäfers. Bekannt, wenn ihr schon mal ein Zweitligaspiel letztes Jahr geguckt habt oder Premier League schaut, eventuell habt ihr ihn schon mal gehört. Timo, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, nee, ich freue mich sehr. Der SCP. Schön, dass dieses Meme wirklich bundesweit bekannt ist. Ne? Die PlayStation und Paderborn, verrückt. Das gehört zusammen.
Ja, hast du den Kollegen mal live gesehen irgendwie ums Stadion?
Leider nie. Ich weiß es nicht. Wenn er mal da sein sollte, soll er sich melden. Ich würde irre gern ein Interview mit ihm führen, aber ich habe ihn nie gesehen.
Ja, der hat da bestimmt schon so einen Private Deal mit Sony gemacht inzwischen und kriegt da irgendwelche
Steinreich. Sachen zu Stein, der hat Paderborn hinter sich gelassen wahrscheinlich.
Ja, perfekt. Ich habe kurz schon angesprochen, man hat dich eventuell schon mal gehört, für die, die den Podcast eingehört haben, die Stimme kenne ich doch irgendwo her. Der Torschrei aus Paderborn, der Torschrei aus Hertha, aus Berlin letztes Jahr. Stell dich vielleicht einmal ganz kurz vor für alle SCSB-Hörer.
Genau, ich komme aus Paderborn, dementsprechend die Verbindung auch mit dem Verein, habe dort in der Jugend selbst gespielt, war dann irgendwann Stadionsprecher in Paderborn oder einer der Stadionsprecher, das ist da ein Team. Und darüber bin ich dann irgendwann in München gelandet bei Sky, darf da jetzt zweite Liga kommentieren, du hast gesagt, Premier League kommentieren. Aber klar, die Verbindung zum SC Paderborn da nie so ganz abgerissen, weil man einfach Mitarbeiter kennt, weil man selber irgendwie die Verbindung hat. Und ja, ich glaube, ich kann ein bisschen weiterhelfen, was die Jungs angeht heute.
Ja, und ja auch mehrjährige Kickbase-Erfahrung. Hast ja auch mehr oder weniger erfolgreich gezockt.
Ja, das ist noch nett ausgedrückt, so ehrlich müssen wir sein. Erfolgreich war es nicht, aber es hat Spaß gemacht. Und ich war bemüht. Ich wollte immer den einen besonderen Spieler finden, den kein anderer auf dem Schirm hat und habe dafür overpaid. Und ja, so richtig hat sich's nicht ausgezahlt. Ich war mehr gespürt der Runde, aber Spaß macht's auf jeden Fall.
Hast du denn mit, also sind das Kumpels, mit denen du gezockt hast, oder sind das Arbeitskollegen?
Es sind Kumpels. Es gibt auch Arbeitskollegen-Runden, da bin ich irgendwie nie so ganz reingegangen, weil ich merke schon, das klingt jetzt komisch, aber das ist schon eine emotionale Sache, ne? Also ich merke das auch in dem Freundeskreis, da geht's schon ordentlich hin und her. Da habe ich gedacht, nee, komm, lass das mal mit den Arbeitskollegen raus. Da hast du dich eh oft genug in den Haaren. Deswegen habe ich es mit Kumpels gemacht. Ja, aber da hat schon ordentlich geknallt. Also diese Kickbase-Gruppe bei WhatsApp ist einer meiner Liebsten, das kann man schon mal sagen.
Ja, und vor allem, ich kann mir vorstellen, also es ist ja bei mir nicht anders, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels im Kickbase zocke, sagen immer alle, ja, wenn ich gewinne, ist ja, Digga, weil du bei Kickbase arbeitest.
Genau. Aus.
Und wenn man nicht gewinnt, ist man, ja, Digga, du hast ja gar keine Ahnung, wie du arbeitest du da. Ist es bei dir auch so, dass man sagt so, hey, du kommentierst Spiele, bist nah am Fußball dran, kennst die Fußballer und dann kriegst du entweder Shit, wenn es nicht läuft oder wenn es läuft, sagt ja jeder, ja, ist ja klar.
Ja, du kannst nur verlieren, das ist so. Das ist ja beim Tippen genauso, wenn es irgendwelche Tipprunden gibt. Jetzt bei der WM bin ich auch grandios Vorletzter geworden. Da wollen sie dir wirklich alle die Kündigung schicken. Aber ja, es ist genau das. Und trotzdem musst du halt drüber stehen, weil ich kann jetzt auch nicht behaupten, ich hätte keine große Klappe gehabt vorher. Deswegen werde ich damit leben müssen.
Ja, wie ist denn allgemein gerade, so um mal zum SC Paderborn zu kommen, wie ist denn gerade so dein Gemütszustand? Du hast gerade gesagt, du gehst gerne auf die vielleicht überraschen können. Gibt's denn, um schon mal hier ein paar Cliffhanger reinzuhauen, gibt's denn ein paar bei Paderborn, wo du sagst, ey, da sehe ich Explosionspotenzial?
Es gibt einen Spieler, über den wir nachher auf jeden Fall reden werden. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Den haben sie aus der zweiten Liga geholt. Wir deuten das jetzt hier alles an, ne? Der hat selbst bei dem Zweitligisten keine Rolle gespielt. Aber er hat jetzt echt Startelf-Potenzial beim SC Paderborn. Also das ist hochgradig spannend, hätte ich nie mitgerechnet. Und ich habe sogar die Vorbereitung verfolgt, war beim Trainingsauftakt, war im Trainingslager. Selbst da ist er mir noch nicht aufgefallen, aber der ist die letzten Wochen komplett eskaliert. Also wer es ist, können wir nachher besprechen. Aber das ist wirklich hochgradig spannend.
Ey, du weißt, wie Podcast funktioniert. Die Leute müssen was hinschmeißen und dann bleiben sie dran die ganze Episode. Ja, da haben wir sie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Timo, wir starten aber erstmal rein mit der vergangenen Saison. Wann hast du als SC Paderborn-Fan, ich sage einfach mal Fan, auch wenn man im Fußballbusiness arbeitet, ist klar, dass man vielleicht so ein bisschen abgehärtet wird über die Zeit. Wann hast du zum ersten Mal gedacht, ey, krass, ey, wir könnten hochgehen?
Boah, ehrlicherweise ganz, ganz lange nicht. Also bis zwei, drei Spieltage vor Ende überhaupt nicht. Das Ganze war ja sehr, sehr eng. Und Der Ostwestfale an sich ist eher pessimistisch unterwegs. Dementsprechend war ich auch so, ja gut, wenn sie am Ende Vierter werden und eine gute Saison gespielt haben, dann hat das Spaß gemacht, junge Spieler integriert, neuer Trainer, alles gut. Und selbst in der Relegation dachtest du dann ja irgendwann, ja okay, es ist halt der VfL Wolfsburg, das ist eine komplett andere Liga. Ich war dann auch beim Rückspiel im Stadion und dann fällt da das 1-0 durch Pejcinovic und spätestens da denkst du, okay, dann geht das jetzt halt seinen Weg, war eine coole Erfahrung, war ein cooler Abend, war eine irre gute Stimmung. Das kann man in Paderborn, das darf ich als Paderborner sagen, auch wirklich nicht so häufig behaupten. Da war wirklich richtig Feuer drin und dass sie das Ding noch gedreht haben, es war ein ganz spezieller Abend. Also nicht nur irgendwie aus Paderborner Sicht. Ich hatte auch einen Kumpel aus München mit dabei, der mit Paderborn eigentlich nichts am Hut hat. Der hat mich angeguckt. Der hat das Strahlen nicht mehr aus den Augen bekommen, weil es halt einfach wirklich, es ist komplett eskaliert. Es war schon echt sehr besonders.
Ja, das glaube ich. Ich würde zusammengefasst, bei mir war es auch so. Bis zum Relegationsspiel habe ich nicht geglaubt daran, dass Paderborn irgendeine Chance hat. Also erstmal während der Saison waren für mich andere Teams viel, ich sag mal, auffälliger, ist nicht konstanter, weil ich finde, Paderborn hat einen der mit Elversberg wahrscheinlich die konstanteste Zweitligasaison gespielt. Nie irgendwie große Täler gehabt, immer guten Fußball gespielt. Kettemann hat dann echt einen überragenden Job gemacht, hat uns alle überrascht. Ich glaube, jeder, der Zweitliga-Kickbase-Manager war und Paderborner im Team hatte, die richtigen, das ist ja so das Wichtige mit Paderborn gewesen letztes Jahr. Ich bin gespannt, wie sich dieses Jahr ändert, eventuell.
Naja.
Letztes Jahr war es ja so, ey, diese IVs, die punkten unfassbar gut roh und in Offensive habe ich nie das Gefühl gehabt, dass man aus Kickbase-Sicht da irgendwie draufgehen kann, obwohl ein Bilbia einer der besten Zweitligastürmer war letztes Jahr. Ich wollte
nicht. Der trotzdem plötzlich irgendwann nicht mal mehr im Kader stand, ne? Also das war auch ein Riesenthema in Paderborn. Also ja. Und das zieht sich in Paderborn durch. Deswegen ist eigentlich Paderborn Kickbase-Horror, muss man sagen. Oder war Kickbase-Horror lange Zeit. Ja. Weil Lukas Kwasniok das schon lange so gemacht hat, dass du selbst als Paderborner, der mittlerweile München ist, also wirklich ein bisschen Abstand hat, habe ich manchmal auf die Ausstellung geguckt und dachte, Moment mal, wer bist du denn jetzt eigentlich? Wo kommst du jetzt gerade her aus der zweiten Mannschaft? Selbst Ralf Kettemann hat es jetzt so gemacht, weiß ich noch, da habe ich Paderborn in Bochum kommentiert, da steht plötzlich Ruben Müller in der Startelf, den vorher kein Mensch auf dem Schirm hatte, den sie aus Freiburg geholt hatten. Mit dem habe ich da selber mal drüber gesprochen, auch auf der Aufstiegsparty und habe gesagt, wo kamst du überhaupt her? Ich habe gut trainiert und dann durfte ich irgendwann ran und der wurde am Ende der Saison plötzlich wichtig, war in der Relegation auch wirklich gut. Das ist halt typisch Paderborn, das ist aus Kickbase-Sicht jetzt nicht ganz so geil, aber für die Story ist es natürlich schon krass, da immer wieder Unbekannte hochzuholen, aus der zweiten Mannschaft hochzuholen und im Laufe der Saison auch zu entwickeln. Das hat sich schon echt ausgezeichnet.
Unser heutiger Partner der Episode ist Prep My Meal. Und wir bei Kickbase arbeiten ja auch teilweise aus dem Homeoffice. Und gerade jetzt während der Vorbereitungszeit haben wir relativ wenig Zeit, uns mittags was Frisches zu machen. Unser Partner Prep My Meal kommt genau da ins Spiel. Ich hatte die Chance, bevor ich euch jetzt davon erzähle, das Ganze mal zu testen. Und die letzten 3 Tage hatte ich Folgendes zum Mittag. Protein-Fusilli mit Zitronengrassoße, Kürbiscurry und heute die vegane Proteinpasta-Bolognese. Mein Favorit schon mal reingeschmissen, die vegane Bolo. Baba, sag ich euch. Und das Gute ist, die schmecken nicht nach klassisch TK, was ich so im Kopf hatte. Die schmecken wirklich wie frisch gemacht, als hätte ich 2 Stunden davor am Herd gestanden oder hätte sogar ein Private Chef wie manche Fußballprofis. Die Meals sind proteinreich, nährstoffreich und unter 10 Minuten fällig auf deinem Teller. Solltest du Hunger bekommen haben, kein Ding, wir von Kickbase haben eine Kooperation rausgeschlagen. Mit dem Code KICKBASE maximalen Rabatt auf eure Bestellung. Link zu prepmameal.com findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit. Bin gespannt, weil dann wird es ja sicherlich auch Spieler geben, du hast ja einen schon als Cliffhanger hier reingebaut, die keiner am Schirm hat. Und wie du gesagt hast, du warst ja jetzt, wir können ja gerne mal den Sprung machen Richtung Vorbereitung. Du warst ja im Trainingslager dabei, wo wart ihr?
Die waren in Tirol. Also ich war auch wirklich nur einen Tag mal da, war dann für Sky da und habe so ein bisschen Interviews geführt, habe mir das Ganze mal angeschaut, weil die halt auch sagen, wenn da schon einer ist, der sich ein bisschen auskennt in dem Club, dann kannst du es machen. Und es ist halt echt ganz cool, weil Ralf Kettemann, also trainertechnisch, hat er eh einen guten Job gemacht, das sieht man am Ergebnis, aber ein unfassbar spannender Kerl und auch so ein sehr guter Gesprächspartner, auch abseits der Kamera. Also allein für den würde ich überall hinfahren.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich finde auch, er macht erstaunlich viel mit dem Social. Ich habe jetzt Paderborn so ein bisschen verfolgt die letzten Wochen, auch über die Socials. Und mir fällt kaum ein Trainer in der Bundesliga ein, der so mit dem Social-Media-Team irgendwie Content auch produziert. Also Ralf Kettemann ist gefühlt mehr vor der Kamera auf den Socials
als von Paderborn. Jeder Spieler. Als Spieler. Ja, das stimmt wirklich.
Glaub,
ja,
der hat da Spaß dran. Ist noch viel zu sehen, aber der hat Bock auf Kamera, glaube ich. Aber sonst ist Kettemann andauernd am Schnacken mit denen.
Ja, und macht das ja auch gut. Also es ist ja nicht irgendwie so erzwungen und ich möchte jetzt im Mittelpunkt stehen, sondern er wirkt auch in diesem Video so, wie ich ihn jetzt mal zumindest kurz kennenlernen durfte. Und ja, das ist schon ein Geschenk für den SC Paderborn, kann man nicht anders sagen.
Ja, wenn wir jetzt eh schon kurz über Kettemann reden, wir haben eine Saison-Prediction gemacht mit Kickbase und keiner von uns hat Kettemann als erste Trainerentlassung getippt. Und das ist so untypisch für Aufsteiger eigentlich, dass sie so sicher im Sattel sind. Meiner Meinung nach ist aber Kettemann so sicher im Sattel, weil halt aus einer, ich sag's jetzt einfach mal, Durchschnitts-Zweitligamannschaft meiner Meinung nach halt eine gemacht,
die... Wird er dir nicht widersprechen, glaube ich. Ja, der wird dir nicht widersprechen bei dem Thema Durchschnitts-Zweitligamannschaft,
ja. Ja, genau. Und aus der halt was geformt hat, so gefühlt, es gibt mir so ein bisschen Hoeneß Stuttgart-Vibes vor, das ist inzwischen, glaube ich, 3-4 Jahre her. Also ich bin, also bist du auch der Meinung, dass Kettemann so sicher im Sattel sitzt, dass wir wahrscheinlich die ganze Saison über gut Trainierende irgendwann mal in der Startelf sehen werden?
Ja, kurze Antwort ja. Einfach weil sie in Paderborn natürlich auch alle wissen, dass dieser Aufstieg jetzt nicht die Normalität war oder das Ergebnis davon, dass es jetzt endlich mal passieren musste, sondern es einfach wahnsinnig viel zusammengekommen ist. Und dementsprechend ist es so der Klassiker. Ich glaube, das ist ja bei fast allen Aufsteigern so. Schalke müsste man nochmal gesondert betrachten, weil der Verein einfach verrückt ist, aber Elversberg ja genauso. Die wissen ganz genau, wo sie herkommen. Das sagt man dann immer so, aber es ist ja faktisch einfach so. Und Sebastian Lange, der Geschäftsführer Sport in Paderborn, ist jetzt auch keiner, der die Säge dauerhaft in der Hand hat, um zu sagen, wer könnte denn als nächstes hier auf den Stuhl. Dementsprechend, also wenn Ralf Kettemann will und die sich nicht völlig überwerfen, das kann ja immer irgendwie passieren, gehen wir jetzt mal nicht von aus, dann ist er 34 Spieltage im Amt.
Okay, das ist schon mal gut. Also für Kickbase glaube ich nicht immer gut. Als Neutraler denkst du ja auch, ey, so eine Trainerentlassung, die hat teilweise auch immer einen Gewinner und einen Verlierer. Da bewegt sich ein bisschen was im Markt. Aber dann gehen wir doch mal vom SC Paderborn 26-27 mit Kettemann die ganze Saison aus. Wenn wir reingehen in die Vorbereitung, dann ist eigentlich das Erste, was mir auffällt bei Paderborn, dass einige Säulen weggefallen sind. Und das ist eigentlich untypisch. Wenn ich auf den Kader letzte Saison schaue, und diese Saison ist ja für mich, ich droppe einfach mal wieder, für mich ist das schlechter geworden. Für mich ist das Team gerade personell schlechter als das, was ich in der Zweitligasaison in der Relegation gesehen habe. Mika Bauer ist weg. Brackelmann nach Augsburg. Bilbia ist, glaube ich, zu Derby County oder sowas gewechselt, ne?
Genau.
Ja. Copado, brauchen wir nicht drüber reden, ist nach Cottbus. Kinzombi ist noch weg. Und es gab auch, glaube ich, Gerüchte um Kurda noch, der, glaube ich, zu Mainz gehen sollte. Ich weiß nicht, was da momentan dran ist. Wie siehst du die Abgänge und tun die wirklich so weh, wie ich es hier gerade anmoderiere?
Komplett. Ich habe diesen Satz, den du gesagt hast, 1:1 auch schon mal hier so intern gedroppt und habe gesagt, für mich ist das aktuell nur vom Personal her eine schlechtere Mannschaft als noch in der vergangenen Saison, weil, also wenn du dir Brackelmann anguckst, der war zwar lange verletzt vergangene Saison, aber gerade hinten raus war der kompletter Stammspieler. Geht ja jetzt auch nicht umsonst zum FC Augsburg, auch in die Bundesliga, aber eben zu einem gestandenen Bundesligisten. Tut richtig weh, war der Anführer hinten drin. Mika Bauer brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Über 5 Millionen Richtung Celtic gewechselt. Der hat, ich habe nochmal nachgeschaut, 4 Tore, 6 Vorlagen. Und das ist quasi nur die Spitze des Eisbergs. Der hat im Zentrum alles zusammengehalten. Unglaublich gute Saison gespielt. Und mit Bilbia geht einer, der 16 Tore gemacht hat, mit der Relegation inkludiert. Also von daher, das ist der beste Angreifer. Viel mehr braucht man nicht sagen. Die drei tun extrem weh. Und, Laurin Kurda hast du auch angesprochen, die Gerüchte halten sich auch hartnäckig. Und das Thema Bauer hat auch gezeigt, Paderborn lehnt lange ab und sagt, wir wollen diesen Spieler halten und nicht um jeden Preis. Können wir ihn halten? Das ist halt einfach die Wahrheit beim SCP. Wenn dann einer doch mal nochmal 2-3 Millionen mehr drauflegt, dann sind die Spieler halt weg. Kann bei Kurda auch passieren. Das wäre richtig bitter. Stand jetzt. Wir lieben es. ja, sagen sie, wir wollen es nicht machen. Aber das ist einfach als Verein der Größe, glaube ich, unmöglich zu sagen, wir verkaufen auf gar keinen Fall. Gilt ja auch für den Saisonstart, wenn da jetzt einer 2-3 richtig gute Spiele macht zum Auftakt, dann bist du da auch nicht sicher. Das ist einfach Lauf der Dinge, wenn du so ein kleiner Verein bist.
Ja, ist verrückt. Gibt es denn noch Gerüchte um andere? Also ist Laurin Kurda der Einzige, der Gefahr läuft? Und aus Kickbase, ich muss mir ja sagen, jo, wenn Kurda nach Mainz wechselt, als Kurda-Besitzer,
ist okay.
So schlimm wäre es dann wahrscheinlich gar nicht.
Ja, das stimmt. Du, so aktiv, richtig viel von den potenziellen Stammspielern bekomme ich aktuell nichts mit, was ja auch erstmal eine gute Nachricht ist. Ich hätte gedacht, dass irgendwer vielleicht mal auf Castañeda geht, der ja auch vergangene Saison Kickbase-mäßig, glaube ich, gar nicht mal ganz so verkehrt war. höre ich aktuell nichts. Aber nochmal, das ist dann auch immer der Fluch von dem Transferfenster, das dann erst im September schließt, 1. September. Da kann noch viel passieren. Und das wissen sie in Paderborn auch. Sie wollen eher Zugänge noch generieren, das sagen sie ganz klar als Abgänger. Aber also in Paderborn ist keiner sicher, würde ich mal behaupten.
Ja, okay, das stimmt. Ja. Und das ist richtig. Wir gehen jetzt trotzdem Stand jetzt durch, wie du schon gesagt hast. Wir gehen mal auf die Neuzugangsseite, weil es sind ja schon einige neu gekommen, sind ja auch einige gegangen. Aber ist ja auch immer ein schönes Gefühl, wenn man weiß, ey, da kommt vielleicht noch ein, zwei Brecher. Haben ja auch, ich glaube, die Aufsteiger letztes Jahr. Ja, wer ist denn nochmal letztes Jahr aufgestiegen in die Bundesliga?
HSV?
Genau, Hamburg. Und wer ist denn noch hochgegangen?
Es ist zu viel Fußball, ne?
Wow.
Das ist wirklich verrückt gerade. Aber daran siehst du wirklich, dass man erschlagen wird von Ereignissen.
Köln. Und
es war gerade WM.
Ja, HSV und Köln ist hochgegangen, genau.
Es sind ja zwei kleine Vereine, oder? Zwei kleine Vereine, kann man mal vergessen.
Nee, ja, aber wenn man jetzt so die Paderborner Neuzugänge vergleicht mit den Neuzugängen, die der HSV mit Vukotic und Vieira machen konnte, die Köln mit, ja okay, da war glaube ich, Ache war einer der großen Neuzugänge. Wen haben die denn noch groß geholt? Ja,
die hatten aber selbst so Leute wie Simpson Pusey oder so von Manchester City geholt, ne, der jetzt für irgendwelche Millionen gehandelt wird. Das ist eine andere Sportart im Prinzip, was die da machen konnten. Gerade der HSV, Sambi Lokonga, Vuškovic, der jetzt irgendwie für 60 Millionen irgendwo hingeht. Also das ist schon die Wahrheit. Und damit haben die Neuzugänge vom SCP nicht viel zu tun, wenn wir sie jetzt mal durchgehen.
Nee, genau, aber wir können sie mal durchgehen. Dennis Simon, der eigentlich auch im Tor der Stuttgarter stehen würde, letztes Jahr euer Aufstiegskeeper, ist ja auch gegangen quasi, war ja nur ausgeliehen von Stuttgart, ist ja auch theoretisch ein Abgang, aber mit dem schon gerechnet wurde. Es wurde nachgerüstet. Noll ist gekommen, hat bei Fürth gezockt, hat bei Hannover gezockt, 12,1 Millionen momentan in Kickbase wert. Wie schätzt du ihn ein und wie untouchable ist er?
Komplett untouchable. Also gibt für mich keine Welt, in der Nahuel Noll zum Start erstmal nicht spielt. Wenn er jetzt katastrophal wäre, kann sich alles ändern. Aber gehen wir mal nicht von aus. Also der ist die ganz klare Nummer 1. Schubert ist dahinter noch, aber das ist auch die klare Nummer 2. Dementsprechend kann man sich da sicher sein, dass er erstmal Minuten bekommt. Was Dennis Simon so stark gemacht hat, was auch Nahuel Noll stark macht, ist das Spiel mit dem Ball. Weil in der zweiten Liga haben sie in der vergangenen Saison auch alle Trainer, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder gesagt, Paderborn ist durch diesen Torwart hinten unpressbar, weil sie einfach diesen 11. Feldspieler mit dabei haben. Dennis Simon so gut wie wahrscheinlich kein anderer mit dem Ball am Fuß. Der zweitbeste war Nahuel Noll. Dementsprechend war der Transfer recht naheliegend, zu sagen, okay, wir gehen wieder auf so einen spielstarken Keeper, der auch viel eingebunden wird, dementsprechend auch einige Ballaktionen hat, Pässe haben wird, nicht immer nur den langen Schlag hat, sondern einfach auch vernünftiges Passspiel dabei, dementsprechend untouchable und ganz, ganz wichtig im System Kettemann.
Ey, und ich finde auch für 12,3 Millionen gerade echt noch fair bepreist. Also klar, wahrscheinlich kennt ihn nicht jeder Erstliga-Manager gerade. Ich habe die einzige Sorge, wo ich sage, ey, Simon ist da deutlich besser als Noll, ist die Souveränität, wie er das Spiel ausübt. Also bei Noll, ich habe den teilweise in der zweiten Liga gehabt, bei Fürth oftmals mal eine minus 45 reingeklattert, Fehler vor Gegentor. Auch bei Hannover letztes Jahr ein, zwei Kisten gehabt, wo ich dachte, der gibt mir immer, wenn ich die Spiele gucke, so ein Gefühl von, weißt du,
dieses,
bitte lass den Ball da ordentlich weggehen vom Fuß.
Ja, verstehe ich. Man hat bei ihm vielleicht noch der ein oder andere dieses Interview von Alexander Zorniger im Kopf, der ihn mal öffentlich völlig zerlegt hat und gesagt hat, wie kannst du nur sowas tun? Also hat er wirklich seinen jungen Keeper komplett begraben, weil er eben immer wieder dieses Risikospiel hat. Deswegen, also aus Kickbase-Manager-Sicht, so ein bisschen zittern würde ich manchmal auch. Frage ist natürlich auch, wie oft kriege ich schön den Bonus zu Null spielen bei einem Aufsteiger. Aber wenn einer sagt, ich will einen Stammkeeper haben, der erstmal sehr, sehr sicher ist, dass er spielt, dann ist Noll ein guter Mann. Und nochmal, viele, viele Aktionen mit Ball hat er dabei. Hoffentlich halt wenig Fehler. Das können wir nicht garantieren, aber es ist okay. Es wäre jetzt nicht derjenige, den ich sage, ihr müsst den euch unbedingt holen, aber er ist zumindest mal im Tor.
Ja, ich glaube auch, was sein Punkteschnitt noch höher springen lassen würde, wäre nicht, wenn, ich nenne da schon ein paar Namen, so kann ja sein, dass du auch andere in der Startelf siehst, aber wenn vorne nicht ein Batista Meier, wenn nicht ein Marino zocken würde, sondern ein Tigges.
Ja, ja.
Also weil Noll wird
der lange Ball
am Fuß, Der hasst es, den Ball kurz rauszuspielen, so gefühlt. Der will eigentlich immer Torvorlagen machen. Ich finde das geil von ihm, aber ja. Ich denke halt nur, da werden wahrscheinlich in Kickbase jetzt diese Saison, sollten da eher die Konterstürmer auf dem Platz stehen, wovon man ja ausgehen könnte bei Paderborn.
Ja.
Dann sind da eventuell mehr minus eins drin als plus drei sind es im Endeffekt da, wenn du einen langen, präzisen Pass spielst.
Ja, bin ich bei dir. Also ihr merkt es ja auch. Also ich schreie euch jetzt hier nicht an, holt euch den. Aber ja. Wenn es im Paderborn gut läuft, wird er die guten Punkte holen. Aber ich finde eh immer, Keeper von einem Aufsteiger, bin ich eh immer vorsichtig bei Kickbase.
Ja, und Noll auch nur ausgeliehen, ne? Das gehört ja auch der TSG Hoffenheim.
Genau. Die setzen da auch drauf, dass er in Zukunft dann Oliver Baumann mal beerben würde, könnte. Jetzt kriegt er Erstliga-Erfahrung. Also für ihn ist es auch ein super Schritt, ne? So ehrlich müssen wir sein. Überführt Hannover, größerer Zweitligist, jetzt in die Bundesliga hoch. Und der nächste Schritt ist dann Hoffenheim-Stammkeeper im Normalfall.
Ja, stark. Es gab noch einen zweiten Neuzugang von der TSG. Dennis Zeitler ist gekommen. Wie siehst du ihn momentan? Ist ja aufgrund der, ich glaube, er war 500k-Spieler davor bei der TSG, dann gewechselt, dann geht der Marktwert natürlich nach oben, ist, glaube ich, bei 1,5 gerade. Wie schätzt du ihn ein? Was hältst du von dem Transfer?
Ich finde es ganz spannend. Ich fand ihn in der dritten Liga in Ingolstadt richtig gut. Da hat er auch gute Zahlen aufgelegt, hat auch deutsche U-Nazio gezockt. Da habe ich ihn ein, zwei Mal kommentiert und fand ihn immer spannend. Jetzt ist halt die Frage bei so Jugendspielern, die dann so richtig Fuß fassen wollen auf dem Niveau. Es ist einfach unheimlich schwer vorauszusagen, ob der Fuß fassen wird oder nicht. Ich würde fast sagen, so ein Spieler, der vielleicht an den ersten zwei, drei Spieltagen nicht zum Einsatz kommt, Marktwert fällt und dann behalte ich mir den im Kopf und sage, Moment mal, wenn ich irgendwie noch, wenn er wieder auf 500k ist ungefähr, dann habe ich den mal im Hinterkopf, weil im Laufe der Saison, da sind wir wieder beim Thema Kettemann, kann ich mir vorstellen, dass er den auf das Niveau kriegt. Ich kann seriös gerade nicht beantworten, ob er zum Start schon auf dem Niveau ist, dass er Paderborn direkt weiterhelfen kann. Am Ende ein Top-Talent. Und die Erfahrung zeigt, sie haben keine Angst davor, die Jungs reinzuwerfen. Das ist das Gute, aber ist jetzt auch keine klare Kaufempfehlung. Aber vielleicht so wirklich einer für den Hinterkopf.
Okay, das ist ja gut. Ich meine, für Kickbase-Manager, Leute, mitnehmen, solange der Kollege steigt und irgendwann halt loslassen, weil ich glaube, es hat keinen Sinn für die ersten Partien. Danke, Timo, für die Einschätzung. Aber man hat gesagt, ey, jetzt haben wir zwei von Hoffenheim geholt. Komm, Alter, scheiß drauf, nehmen wir noch einen dritten rein. Luka Duric, auch von Hoffenheim. Was habt ihr? Habt ihr hier
Sportkooperation, ne? Ja, wahrscheinlich. es wirkt fast so. Ich weiß bisher von nichts. Das gab es mal mit Leipzig übrigens bei Paderborn. Das hat, glaube ich, einen Tag gehalten. Da sind die Fans auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Ja. Das war auch eine wilde Zeit. Das nur am Rande.
Vielleicht ist das der nächste Versuch quasi, einfach nicht öffentlich zu machen. So, es sind jetzt einfach drei Transfers, zufällig.
Ja, ich glaube, also ich weiß, Ralf Kettemann hat eine Verbindung nach Hoffenheim, hat da auch mal als Trainer bei Hoffenheim 2 oder als Co-Trainer gearbeitet. Dementsprechend, vielleicht sind da noch alte Beziehungen da zum Hoffenheimer Nachwuchs. Das kann natürlich sein. Duric finde ich spannend, hat in den Testspielen jetzt oft in der A11 gespielt auf der 6. Dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass er zum Start mitspielen wird. Ich habe ihn noch zu wenig gesehen, um ihn wirklich beurteilen zu können. Dementsprechend... Also ich finde, gerade diese Hoffenheim 2-Spieler, der hatte auch Anschluss zur ersten Mannschaft, das sind ja am Ende Jungs, die du nicht holst für die Bank, ehrlicherweise. Wenn der schon mal bei Hoffenheim auch Bundesliga-Minuten irgendwo bekommen hat, dann ist das für Paderborner Verhältnisse ein Spieler, den du holst, damit er spielt. Nochmal, ich habe ihn jetzt selber noch nicht so richtig gesehen, kann nur sagen, Testspiele zuletzt auch bei diesem Doppeltest gegen Köln. Da hat im ersten Spiel die A11 gespielt, die vermeintliche im zweiten hat er so ein bisschen durchrotiert und da war Duric in der Startelf. Das vielleicht so als Info zu ihm.
Ja, wir gehen gleich mal die Testspiele durch, machen noch die anderen Neuzugänge schnell. Auch aus Münster ist ein Doppelpack gekommen. Man holt nicht immer nur einen, man holt einfach zwei. Olli Batista Meier ist gekommen, letztes Jahr einer der erfolgreichsten Münsteraner, was in der zweiten Liga geht, auch wenn die abgestiegen sind. Und Jano Terhorst. Und da sage ich, ich würde gerne mal mit Terhaus anfangen. Das hat mich komplett überrascht, wo ich dachte, boah, ist Jano, ich hätte sogar gefragt, ist Jano Terhorst, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten. So, wir sind auch morgen bei Paderborn vor Ort und ich werde ihm vielleicht noch in die Augen gucken müssen und sagen, so, hey, das ist meine Meinung.
Hey, cool, aber, cool, dass du da bist.
Wo ich dachte, ey, also hätte mich überrascht, wenn ein Zweitligisting geholt hätte. So von meinem Gefühl letztes Jahr. Aber es sind auch Kickbase-Punkte, die halt sehr schlecht bei ihm waren letztes Jahr.
Ja, ich verstehe den Impuls, hatte auch das Gefühl, in Münster immer okay auf der rechten Seite, rechts, Viererkette haben die ja oft gespielt oder eigentlich immer gespielt, mit Alexander Ende, Rechtsverteidiger gespielt. war in Ordnung, aber ist mir jetzt auch überhaupt nicht ins Auge gesprungen, dass der den Sprung in die Bundesliga macht. Überraschend ja. Da bin ich dann wirklich immer an dem Punkt, dass ich sage, also da müssen die Scouts und Sebastian Lange und Ralf Kettemann mehr wissen als wir. Also irgendwas werden sie gesehen haben, dass sie sagen, der passt total zu unserem Spiel. Da noch spannend, Paderborn spielt ja viel mit der Dreierkette und er hat jetzt als einer der drei Innenverteidiger gespielt, also auch neue Rolle für ihn. Dementsprechend vielleicht auch neue Punkte, aber ja, ich werde skeptisch sein. Aber ich guck's mir an, ja.
Okay, ja, interessant. Vielleicht müssen wir morgen mal nachfragen, wenn wir bei Paderborn sind, wie das Scouting bei denen aussieht. Oder weißt du da mehr? Oder es gibt ja auch Vereine, die sehr zahlenbasiert scouten, die wirklich nur nach Numbers scouten. Weißt du irgendwas von Paderborn?
Ist mittlerweile ja sogar eher üblich als die Ausnahme, muss man sagen. Dass die in Paderborn jetzt sich selbst schon ihr eigenes System gebaut haben, davon weiß ich nichts, das kann man mal nachfragen. Ich weiß es nur, dementsprechend komme ich drauf, dass Schalke das ja ganz extrem macht. Bochum hat damit ganz extrem angefangen, also auch so Zweitligisten, die ihr eigenes Datensystem immer mehr herausgearbeitet haben und damit arbeiten. Aber vielleicht gibt es irgendwie auch so ein Pader-System, da müsst ihr mal nachhaken. Aber ja, also entweder hat ein Scout halt wirklich Auge gehabt und hat gesagt, okay, den müssen wir jetzt haben, weil der bringt mir das und das. Oder Ralf Kettemann hat irgendwas in den Spielen gesehen. Aber ja, es ist jetzt nicht der offensichtliche Transfer, so ehrlich
gesagt. Okay, aber offensichtlich ja der zweite aus Münster, Oliver Battista Meyer, der auch inzwischen.
Findest du?
Ja, also da würde ich sagen, das ist wenigstens einer, der hat letztes Jahr herausgestochen positiv, meiner Meinung nach, bei Münster.
Okay, ja, gerne mal deine gutes. Ja, ich finde es auch spannend. Also, es ist jetzt auch nicht für mich der Spieler, den ich in der zweiten Liga gesehen habe und gesagt habe, der muss jetzt aber hoch in die Bundesliga. Der kann auf jeden Fall Zweitliga spielen, ne? Also auf jeden Fall. Und der war auch in der Münsteraner Mannschaft, ist der schon positiv aufgefallen. Allein durch sein Tempo, das er hatte. Das war in Münster ja eh so eine Sache, dass sie es einfach gar nicht hatten. Ich finde bei ihm spannend, es ist jetzt dieser eine Schritt in die Bundesliga und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt die letzte Chance, klingt jetzt falsch, weil im Fußball kann immer so viel passieren, aber es hat so ein bisschen was von letzte Chance, okay, jetzt zeige ich es doch nochmal, dass ich Bundesliga spielen kann. Wurde ja bei den Bayern ausgebildet, galt da auch mal als größeres Talent und dann ging der Weg irgendwie so los über Dresden und so, um irgendwie zu gucken, wo ich ankomme. Jetzt wäre halt mal ankommen schön, glaube ich, auch für die Karriere von ihm. Ich habe mit ihm auch gesprochen beim Trainingsauftakt, der wirkte sehr entspannt eigentlich, hat gesagt, ey, mal gucken, was so passiert. Ja, überhaupt keine Bundesliga-Referenz. Das ist halt so ein bisschen mein Thema. Und wellig, aus Kickbase-Sicht vielleicht. Also klar, du kannst ihn wirklich erwischen an dem einen Tag und der ballert dich mit Punkten voll. Aber ja, das ist dann also kein Spieler, den ich jede Woche in die Startelf stellen würde. Das ist dann eher so, ich habe heute ein Oliver Battista Meyer-Gefühl und dann muss dieses Gefühl auch noch stimmen. Das, ja, ey, ich bin ja, naja, unkonstant.
Das Thema. Wahrscheinlich ist, sehe ich komplett, weil bei Münster war es so, Battista Meyer hat dir drei Spiele 20 Punkte geholt und dann kam halt ein 250er und wurde MVP.
Ja, ja. Und genau das.
Ich bin sehr gespannt. Aber du wirst gleich nochmal erzählen, wie die Eindrücke in der Vorbereitung waren. Es gab noch einige andere Neuzugänge. Du kannst ja selbst mal sagen, wie relevant sie dann tatsächlich sind für uns
Menschen. Genau, gerne.
Laurin Ulrich ist gekommen. Letztes Jahr bei Magdeburg gezockt, meiner Meinung nach geil gezockt. Jetzt von Stuttgart auch wieder nur ausgeliehen. Was erwartest du von ihm?
Ich finde, dadurch, dass es eine Laie ist, zeigt es auch schon wieder, wir holen den Jungen, damit er spielt. Also, weil es gibt eigentlich keine so richtig große Chance, solche Spieler auf dem Niveau länger zu halten, wenn er so zündet, wie ich das erwarte. Ich fand den bei Magdeburg super, auch noch sehr, sehr jung, ne? 20 Jahre, vielleicht 21 mittlerweile, aber 21, so in dem Dreh, ja. 21 geworden, genau. Finde ich sehr spannend. Es ist gerade im Sechserbereich, Achterbereich in Paderborn eng, kommen wir nachher auch noch drauf. Dementsprechend weiß ich nicht, ob er sofort Stammspieler ist, weil er jetzt auch spät gekommen ist, aber im Laufe der Saison einen Spieler, den ich hochgradig spannend finde.
Ja, sehe ich. Dann aus Nürnberg gekommen, Tom Bark. Digga, tell me why.
Ja, tell me why, keine Ahnung. Da sind wir wieder. Sebastian Lange und Ralf Kettemann. Es sind halt Spieler, die jetzt auch in der zweiten Liga nicht herausragend waren. Ne? Also in Nürnberg war jetzt auch keiner ganz traurig, dass Tom Bark nicht mehr da ist. Da haben sie eher gesagt, ja, okay. Und haben dann nochmal hingeschaut und gesagt, was? Erste Liga? Ah, okay. Der war in Fair gut, der war in Nürnberg okay. Und in Paderborn ist eine Wundertüte. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen.
Okay, gut, ja. Ey, wir können ja, also die nächste Personalie, also wo ich dachte, hä, der, also wie gut muss der die Vorbereitung gezockt haben? Albert Milgram hat bei Magdeburg 2 gezockt und ich frage wieder so, hey, erklär's mir, Timo.
Da sind wir bei meinem Spieler, den ich angeteasert habe, Janni. Da sind wir doch.
Albert Milgram. Wie viel? Ja. Der hatte noch nicht mal, wie viel Zweitliga-Minuten hat er gesammelt letztes Jahr?
Also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch welche gesammelt hat. Der hat ja eigentlich nur wirklich zweite Mannschaft gespielt. Ich glaube, ein, zwei Spielchen mal gemacht für die erste Magdeburg.
Nordost,
genau. Zwei. Du, und der hat richtig groß aufgezockt eigentlich das Jahr davor in der Oberliga. Da hat er nebenbei noch Rewe gejobbt und hat da irgendwie, weiß ich nicht, 16 Buden gemacht oder so. Also, ein Spieler, als sie den geholt haben, habe ich auch geguckt und dachte, ja, okay, ist wahrscheinlich für die zweite Mannschaft. Die spielen ja auch Regionalliga in Paderborn und dann ist gut. Und im Laufe der Vorbereitung, ich bin in so einer Mediengruppe, SC Paderborn auch drin, da kam dieser Name immer mal wieder auf und dann hieß es schon so, oh, können wir den vielleicht mal interviewen? Können wir mit dem mal was machen? Was ist denn mit dem Milgram? Und mittlerweile ist das ein Spieler, der die Überraschung dieser Vorbereitung ist, der relevante Minuten bekommt, der auch im Umfeld der A-Mannschaft immer unterwegs ist. Ralf Kettemann hat über ihn gesagt, das ist so ein Spieler, der liebt das Dribbling, super im 1 gegen 1, aber er weiß auch genau, wann er nicht dribbeln muss. Und das ist eine Kunst, die du nicht lernen kannst. So hat er es beschrieben. Also super schlaues Spielverständnis, gutes Tempo, gutes Dribbling. Abschluss, muss man mal gucken, wie er das dann in der Bundesliga machen kann. Und das ist für mich einer, ich habe den Marktwert gesehen, also irgendwie bei Kickbase hat das auch schon registriert, ne? 6,9 hast du mir gestern geschickt, glaube ich. Ich
weiß nicht, wie sich das getan hat. Also der wird wahrscheinlich morgen, wenn der Podcast dann rauskommt, bei 7,1 sein oder sowas.
Ja, ja. Also da hat schon einer den Riecher, weil im ersten Moment war ich auch so, bitte was? Aber das ist wirklich die Entdeckung der Vorbereitung. Ich würde immer einschränkend sagen, also du hast es gesagt, ne, bisher eher vierte Liga gespielt, davor fünfte Liga noch vor 2 Jahren. Kann der sofort Bundesliga und relevant Bundesliga und kann der, wenn wir hier im Podcast sind, Kickbase Punkte Bundesliga, da würde ich schon noch ein Fragezeichen dran setzen. Trotzdem geiler Spieler und vor allem so ein Spieler, wenn du dir den jetzt gerade noch holst und nachher sagst, den Milgram, den hatte ich schon ganz früh, dann bist du natürlich ein König, ne? Weil dann hast du den kompletten Riecher.
Da bist du ein König, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, 7 Millionen.
Ja, das ist schon doll. Ist doll, ja. Also,
und der kriegt ja von dir wahrscheinlich keine hundertprozentige Startelf-Garantie, wenn jetzt wir nachher über Startelf gegen Mainz sprechen. Aber das ist schon viel Hype wahrscheinlich auch, der sich jetzt, die Kickbase-Community ist ja auch tief drin, Digga. Die
Team, aber das ist halt krass, ne? Das hat man gemerkt, ja, das hat man gemerkt. Weil ich sag, wenn, also normalerweise, so ein Milgram ist ja jetzt bei, ist wie Zeitler, bei 1 Million. Dann sagst du, aber pack den dir sowas von ein und denk nicht zweimal nach. Bei dem Preis, da bin ich auch voll, da ist eigentlich jetzt schon fast zu doll und jetzt schon großes Risiko. Aber, also ich finde die Geschichte halt einfach geil. So vom Mini-Jobber zum Bundesligaspieler innerhalb von 2 Jahren, der jetzt wirklich einfach eine Top-Vorbereitung spielt. Aber Kickbase wird halt nicht in Geschichten bezahlt, ne? Das ist das Problem. Deswegen habe ich auch immer verloren, weil ich immer in den Geschichten denke.
Ja, schön wär's. Aber ich sag generell, also 7 Millionen für einen Paderborn-Offensiven auf den Außen vor allem, da Spielstil ja schon, da will ich 60% Ballbesitz haben, dass der seine 7 Millionen wert ist.
Ja, ja, deswegen bin ich bei dir und trotzdem musste ich ihn am Anfang auch so ein bisschen anteasern, weil
klar, finde ich gut.
Er ist super spannend, aber vielleicht dann auch eben nicht Kickbase spannend, sondern echtes Leben spannend. So können wir uns vielleicht einigen.
Das war auch schön. 2 Neuzugänge, die wir gerade auch noch in der App haben, die kannst du auch gerne kurz mal kommentieren, wenn überhaupt nötig. Gayret ist drin, der von Fair gekommen ist, und Clemens Lippmann aus der Regionalliga Bayern. Obwohl, 68 letztes Jahr noch Drittliga gezockt,
ja, ja.
Aber von den Blauen aus München. Wie relevant findest du sie momentan?
Ich glaube, der Geirat
Lippmann ist bei 2,3, genau. Und Geirat ist ein 500k, aber auch noch verletzt.
Das wollte ich gerade sagen, der ist verletzt gekommen. Ich glaube, die haben den verpflichtet und hat sich dann, ja, jetzt will ich keine Fehlinformationen verbreiten, aber ich glaube, Richtung Kreuzband ging es auch, also auch schwerer verletzt, dementsprechend können wir da schnell einen Haken hintermachen. Lippmann, interessant. Ich kommentiere für Sky auch immer mal Jugendfußball und da habe ich die Löwenjugend mal kommentiert. Da haben sie alle von dem Lippmann geschwärmt, deswegen hatte ich ihn schon mal im Kopf. auch da, der Sprung zur Bundesliga ist groß. Dementsprechend glaube ich, ja, vielleicht mal ein paar Minuten im Laufe der Saison, aber für den Start noch nicht relevant, denke ich.
Ja, verstehe ich. Momentan, ich glaube, ich gucke mal, ob er sinkt oder steigt tatsächlich. Naja, er sinkt schon wieder. War gut, um ein bisschen Geld zu machen, sage ich mal, in den letzten Wochen. Ja. Gibt es denn gerade heiße Gerüchte um Neuzugänge? Also weißt du irgendwas, was vielleicht noch nicht so in die Öffentlichkeit geraten ist?
Ja, es ist schon öffentlich, aber es ist groß für Paderborn. Sie arbeiten an ihrem Rekordtransfer. Gabriel Vidovic soll kommen. Kennen wir vielleicht noch aus Bayern-Zeiten, war auch mal ein Bayern-Talent. Mittlerweile in Zagreb unterwegs. Und dem Vernehmen nach und auch nach Sky-Infos wollen die 3 Millionen zahlen. Könnte auch sein, dass es jetzt sogar im Laufe des Tages irgendwie durchgeht. Dann ist es morgen sogar schon fix. Also Vidovic soll kommen, Offensivspieler. Und bisher Paderborn Rekordtransfer, Nick Proschwitz und Kevin Stöger, jeweils 1 Million. Also da nochmal Flughöhe Paderborn, ne? Also der Rekordtransfer von diesem Club ist 1 Million. Jetzt wollen sie das verdreifachen, auf 3 Millionen gehen. Und der soll natürlich Go-To-Spieler in der Offensive werden. Aber könnte ich mir auch vorstellen, wenn der auf den Markt kommt, ist er wahrscheinlich dann auch erstmal recht teuer. Offensivspieler Paderborn, Fragezeichen dran und trotzdem Statement aus Paderborner Sicht.
Nimmt der dem Albert Frank Milgram den Startelfplatz weg?
Ich bin gespannt, wie sie Vidovic einplanen, ob die ihn vielleicht sogar ganz vorne drin einplanen, weil da sehe ich echt die größte Baustelle bei Paderborn. Dementsprechend behaltet euer Milgram. Die Story ist zu gut.
Ja, wir gehen mal in die Vorbereitungsspiele und können mal durchsprechen, wer bis jetzt so neben Milgram eventuell noch überzeugt hat. Ich gehe die Ergebnisse gerade mal durch. Du kannst ja mal sagen, wie viel du gesehen hast, was du mitgenommen hast, vielleicht auch welche Veränderungen zum Zweitliga-Kettemann-Fußball du wahrgenommen hast. Also ihr habt gegen Hannover gewonnen, 3-2. Gegen Okayama, japanischer Erstligist, 3-1 gewonnen. Magdeburg 0-2 verloren, Southampton 2-1 gewonnen. Osnabrück 2-0 gewonnen, Bremen 2-2 gespielt. Ich sag dir ehrlich, ich lese das und denke mir, Alter, Paderborn, überrascht ihr uns dieses Jahr.
Ja, und vor allem gab es jetzt dann eben noch den Doppeltest gegen Köln, 2 Spiele an einem Tag, 3-2 gewonnen und 4-3 gewonnen. Also beide Duelle gegen jetzt, Köln
das
gewonnen.
Das war gestern wahrscheinlich, ne? Vorgestern.
Genau, das war jetzt auch, war jetzt diese Woche. Und dementsprechend sage ich auch, gerade diese Köln-Tests fand ich jetzt am spannendsten, weil bei Köln haben sie auch volle Kapelle gespielt. Unter anderem hat da Said Elmala getroffen, den wir ganz gut kennen. Also da haben sie sich gut präsentiert. Ich gucke jetzt nicht jedes Vorbereitungsspiel von Paderborn, so ehrlich bin ich. Ich kann es eher daran beantworten, wie ich auch mit Ralf Kettemann im Austausch war und gesprochen habe, der klar sagt, natürlich werden wir nicht so dominanten Fußball spielen können in der Bundesliga, wie wir das in der zweiten Liga gemacht haben. Der lange Schlag ist erlaubt her, wenn es dieses Wort gibt. Gibt es, glaube ich, nicht, aber also ist akzeptiert. Und trotzdem werden wir uns nicht komplett von unserer Idee verabschieden, weil das die Idee ist, die uns stark gemacht hat. Worauf Ralf Kettemann geht, und das ist extrem wichtig, er sagt, ohne einen gesteigerten Einsatz wird es nicht gehen. Ohne eine außergewöhnliche Teamchemie wird es nicht gehen. Sie wissen das ganz klar in Paderborn, dass diese Faktoren einfach extrem wichtig sind, dass sie die Bundesliga nicht an die Wand spielen werden. Und trotzdem wird es in Paderborn auch immer damit gehen, dass diese beiden Schienenspieler, Obermeier, Kurda, im besten Fall sind die beiden noch da, Tempo über außen machen, dass die Halbspieler dann rund um den zentralen Stürmer mit dem gut linken, dass die zusammen die Seite bespielen, viel über Flanken, viel über Bälle in den Rückraum gehen. Das fordert aber auch eben, dass du Ballbesitzphasen hast und nicht nur auf Konter gehst. Also du musst dich schon durchspielen Richtung Grundlinie für Paderborn. Und bisher machen sie das so, was ich gesehen und gehört habe, gut. Aber das ist wirklich eine Wundertüte, ne? Weil wir haben gerade die ganzen Neuzugänge besprochen. Das sind alles Jungs, bei denen du sagst, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann könnte das alles klappen. Sie wissen aber auch, es ist durchaus Pokerei im Spiel.
Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich so ein bisschen an St. Pauli vor 2-3 Jahren, wo die aufgestiegen sind unter Blessin noch. Da war es auch der Ansatz, ich weiß auch noch, ich habe den Club-Podcast damals auch mit einem Experten gemacht, der meinte, ja, wir wollen schon unseren Fußball aus der zweiten Liga so ein bisschen weiterspielen. Und dann habe ich mich auch erinnert, die ersten 3-4 Spieltage unter Blessin sind die überlaufen worden, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen unseren Fußball spielen und der wurde wenig angepasst Richtung erste Liga. Ich habe nur im Hinterkopf gerade ein bisschen Sorge, dass es eventuell auch passieren kann. Aus Kickbass-Sicht ja auch gar nicht so schlimm, weil dieser Fußball gerade gibt wahrscheinlich den IVs nicht so viele Rohpunkte, wie man es vielleicht sich erhofft, weil die gar nicht so viel, sag ich mal, Klärungsaktionen haben, wie man es vielleicht vermutet, wenn man sich hinten reinstellt. Aber gibt es natürlich auch Potenzial dafür, dass die defensiven Sechser gar nicht so schlecht punkten. Dass die Außenspieler, du hast ja angesprochen, Obermeier, Kurder, also meiner Meinung nach wahrscheinlich die wichtigsten Aufstiegssäulen letztes Jahr auch, weil da gefühlt Defensivaktionen gekommen sind, aber auch bei beiden jede Menge Scorer. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das shiften wird. Hat sich denn, du hast gesagt, Doppeltest Köln, es gibt eine klare A11. Wie viel oder wie sicher bist du dir beim Thema Startelf gerade? Wenn wir, klar, Pokal steht noch aus, ich glaube, in Lübeck spielt ihr.
Lübeck, genau.
Anderes Lübeck. Ich glaube, Phoenix-Lübeck.
Phoenix-Lübeck, ja.
Genau. Und dann in Mainz, wie viel kann sich noch verändern? Wie fix ist die Startelf gerade, Neuzugänge noch ausgeklammert?
Ich glaube, es kann sich echt noch einiges ändern. Und das ist auch wieder typisch Paderborn. Auch das ist irgendwie unbefriedigend aus Kickbase-Sicht. Aber das hat auch die Vergangenheit gezeigt. In der zweiten Liga, auch in den Relegationsspielen sogar, gehst du ins Spiel und denkst, wen lassen sie denn heute spielen? Allein in der Innenverteidigung habe ich 4, 5 verschiedene Kombinationen, bei denen ich irgendwie nie Bauchschmerzen habe. Ich bin sehr gespannt, ob sie im Laufe der Saison, also so ein paar Säulen gibt es, aber ob sie im Laufe der Saison so eine klare Stammelf haben werden. Ich gehe eher nicht davon aus, einfach weil Ralf Kettemann auch ein Trainer ist oder zu sein scheint, so habe ich es wahrgenommen, der auch sehr auf die Trainingswochen guckt und sehr stark reagiert auf das, was er gesehen hat. Überhaupt keine Angst hat vor Namen, Stichwort Bilbia, der ist der Top-Torschütze, der hat irgendwie 7, 8 Spiele in Folge getroffen und plötzlich spielt er keine Rolle mehr, wo sich alle fragen, okay, habt ihr euch irgendwie gestritten oder so? Aber es hat dann einfach nicht mehr so gepasst, auch im Training. Ja. Also der ist da sehr extrem. Dementsprechend Startelf super schwer. Ich habe gestern wirklich, als du mir das geschickt hast und gesagt hast, ja, bring mal eine Startelf mit, ich habe wirklich lang gerätselt. Und ich werde auch in der Paderborn-Community wahrscheinlich zerlegt dafür. Ich habe mich mal auf eine festgelegt, aber es ist super schwer. Paderborn ist wirklich auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz undurchsichtig.
Ja, aber ist auch gut. Ey, lass, dann können wir auch offen diskutieren und dann geben auch den Leuten da draußen so ein bisschen was zu mitdenken mit, weil die ja selbst im Grunde noch 2 Wochen beobachten müssen, wie es aussieht Richtung Spieltag 1. Die Formation ist deiner Meinung nach aber fix, oder? Also da will Kettemann erstmal nichts ändern. Dieses 3-4-3, wie man es mal nennen will, genau, ist das, mit dem Paderborn Bulli zocken wird dieses Jahr.
Ja, also das ist das, was wir auch in den Testspielen immer sehen. Das ist endlich mal unverhandelbar. Da können wir einen Haken dran machen.
Okay, gut. Ja, Noll haben wir ja schon besprochen hinten drin. No debate, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Dreierkette. Bin ich sehr gespannt. Wen siehst du am ersten Spieltag gegen Mainz starten und welche Duelle gibt es?
Ich bin mal gegangen auf einen Spieler, den ich auf jeden Fall sehe, ist Tjaak Scheller. Als Turm im Zentrum, als Ruhepol auch im Zentrum. Auch einer, der gut Rohpunkte machen könnte, allein durch seine Größe. Bälle fliegen rein, er klärt die Dinger. Sehe ich ihn fix, sehe ich ihn gut. Und da fängt es dann schon an. Also zuletzt hat Ter Horst von Anfang an gespielt, den habe ich mal nicht reingepackt. Ich bin auf Felix Götze gegangen. Den Kapitän dieser Mannschaft, darf man nicht vergessen. Der fällt manchmal so ein bisschen hinten runter, weil er auch öfter mal verletzt ist. Aber mit dem Captain willst du gegen Mainz spielen, würde ich behaupten. Dementsprechend habe ich Götze mit reingepackt in die Dreierkette. Und einen Namen, den wahrscheinlich gar keiner auf dem Schirm hat. Das ist Marcel Hoffmeier. Vergangene Saison Kreuzbandriss. Der hat, glaube ich, die ersten 4 Spiele gemacht. War richtig, richtig gut. Reißt sich dann das Kreuzband. Der kommt aus der Region. Der hat echt gute Ansätze gezeigt und wirkte jetzt auch topfit und könnte so eine Überraschung sein in der Paderborner Startelf, einfach weil er auch mit Ball am Fuß sehr, sehr viel mitbringt, technisch guter Spieler, natürlich auch noch nie Bundesliga gezockt, aber ich habe Hoffmeier mal mit reingenommen, weil sie sehr von ihm schwärmen. Frage ist halt, wie nah ist er dran, aber er konnte die ganze Vorbereitung mitmachen, dementsprechend wieder fit, das vielleicht mal als überraschenden Namen.
7,7 Millionen momentan, Hoffmeier. Das heißt, ich glaube, Leute haben ihn schon teilweise auf dem Schirm. Er hat bei uns sogar einen grünen Haken. Also wir selbst sehen ihn wahrscheinlich auch nach dem finalen Test gegen Köln auch als Starter. Frage zu Tjaak Scheller. Siehst du ihn, weil du gesagt hast, in der Zentralen, würde er selbst, wenn Götze spielt, zentral spielen oder wäre er quasi der RIV?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die ich mich auch gefragt habe. Ich persönlich würde ihn lieber in der Mitte sehen, allein durch diese Größe, weil Götze jetzt ja auch nicht der Größte ist. Es kann sehr gut sein, dass er dann einen von den Außenpositionen übernimmt, aber machen wir uns mal nichts vor. Das wird in Paderborn bei einer Dreierkette oft bedeuten, dass die sehr kompakt zusammen Richtung 16er gehen. Aber klar, das ist noch so ein Fragezeichen dran. Ein Spieler müssen wir gerade drüber reden, beim Thema Innenverteidigung. Ich glaube, er ist jetzt gerade, scheint da hinten dran zu sein, Mattes Hansen, auch ein Name, den noch nicht so viele gehört haben wahrscheinlich, fand ich in der Relegation herausragend gut, ein Riesenabwehrtalent und im Laufe der Saison vielleicht auch relevant. Den finde ich wirklich, ich fand den unglaublich. Jede Entscheidung richtig, jeder erster Kontakt sauber, jeder Pass sauber. Also da habe ich einen modernen Innenverteidiger gesehen, der mir richtig Spaß gemacht hat.
Ich glaube, er ist gerade auch erkältet oder sowas. Der hat die
Tests. Genau, der war so ein bisschen angeschlagen. Passen, ja, ja,
deswegen.
Ja,
auch ärgerlich für ihn. Wer wäre denn, also um es mal ein Ranking hier zu machen von den IVs der Sicherheit, wer würde für Ter Horst rausgehen, wenn er reinrotieren sollte? Hat er auch Spielzeit bekommen. Und wer wäre das Opfer, wenn Hansen sich eventuell in die Startelf spielt?
Ter Horst würde ich für Hoffmeier dann bringen, wahrscheinlich. Und bei Hansen, da musst du fast auf Götze gehen. Für mich ist Scheller gesetzt, deswegen ist es dann halt auch wieder schwierig gegen den eigenen Kapitän. Und sonst bist du mir auch sonst ein bisschen klein, ehrlicherweise, weil Hansen jetzt auch nicht so der Riese ist. Dementsprechend Götze, Hansen, Jonas Sticker gibt's auch noch. Also es ist, sie haben da echt ein Angebot. Und ich wage jetzt mal die Prognose, das könnte sich auch von Woche zu Woche sehr ändern.
Boah, das ist, also ich verstehe das, ich glaube dir das auch total. Als Kickbase-Manager, ich mache mir nur gerade Gedanken, also ich habe keine IVs. Also ich hätte gern Scheller, so nach deinen Aussagen jetzt gerade. Selbst ein Götze, der bei uns einen blauen Stern hat, ist ja dann vielleicht gar nicht so untouchable. Also dann sollten wir uns vielleicht nochmal Gedanken machen, ob wir Götze vielleicht auf einen grünen Haken statt einen blauen Stern packen. Weil das ist, ich gebe dir recht, so, das macht komplett Sinn und es ist gefährlich, wenn du vor allem diese Dichte hast und Hansen, der hat in der zweiten Liga überragende Spiele gemacht, hat auch teilweise 200 Balken hingelegt, ist toraffin, hat Vorlagen gegeben. Ja, würde mir ein bisschen Sorgen machen.
Das ist genau das Ding. Also ich bin wirklich reingegangen und sage, so aus Paderborner Sicht, wenn wir auf den echten Fußball gucken, hochspannend. Aus Kickbase-Sicht finde ich das wahrscheinlich sogar die schwerste Mannschaft, die es gibt in der Bundesliga. Weil du kannst halt, du kannst richtig geil pokern. Genau, ja, das ist halt auch das Ding. Also so, du kannst sagen, ey, ich habe durchgehalten, ich habe gehalten und jetzt kommt seine Zeit. Aber ja, es ist schwierig.
Ja. Gehen wir mal auf die Doppel-6. Ich glaube, es wird nicht einfacher. Also Castaneda, lass diskutieren, wenn nicht, aber ist wahrscheinlich der Einzige, der da in der Zentrale untouchable ist, oder?
Ja, Haken hinter. Klares Ja, endlich mal. Für mich Top-Spieler, viele Ballaktionen, auch viele Defensivaktionen. Das wäre einer, über den würde ich nachdenken. Wahrscheinlich auch nicht ganz billig, ne? Aber
ja, bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Also er ist 10,2 Millionen wert und ich bin der Meinung, dass das die größte Falle bei Paderborn ist aus Kickbase-Sicht. Ich kenne, also klar, wenn Paderborn viel Ballbesitz hat, hat Castaneda auch viele Rohpunkte, die er machen kann, auch in der gegnerischen Hälfte. Ich sehe halt, dass seine Punkte jetzt in der Saison eher über Defensivaktionen kommen müssen. Da hat er für mich wahrscheinlich zu wenige als defensiver Sechser. Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, also was ist defensiver Sechser? Ist ja auch Box-to-Box, hat er auch teilweise Abschlüsse. Ja, ja. Ich sehe nur, dass er sich aus Kickbase-Sicht ein bisschen verändern wird. Letztes Jahr, lass mich ganz kurz mal checken, Punkteschnitt von 64.
Also boah, da habe ich nichts gesagt.
Ja.
Ist ja Horrorspieler bei Kickbase. Das ist ja ein Stammspieler bei einem Aufsteiger, ne? Und wirklich relevanter Spieler. Ja, vielleicht tut es ihm sogar besser, punktetechnisch, wenn sie tiefer stehen und er dann da irgendwie mitarbeiten muss, gezwungen wird dazu. Aber ja, diese Sechserposition bei Aufsteigern ist eh. Ja, lasst die Finger von ihm. Ich hab's euch immer gesagt.
Ja, alles klar. So schnell kann man nicht umstimmen. Aber also das Wichtige wird wahrscheinlich auch sein, wer zockt neben ihm. Weil interessant für Kickbase ist ja, wenn dann so der offensivere Sechser, vielleicht der Achter dann in der Position, welche Konstellation siehst du am Spieltag 1 und wie könnte da der Impact sein und wer könnte vielleicht besser punkten?
Aktuell sieht's sehr nach Duric aus, der jetzt auch in der Stammelf gespielt hat und der dann für den Preis knapp über 5 Millionen, fände ich zumindest mal interessant. Frage ist halt, wie schnell ist Laurin Ulrich fit? Ich glaube, er ist, ja gut, der Pokal ist noch dazwischen, ne? Dementsprechend ist jetzt nicht direkt vor der Saison. Für mich ist ein Duell Ulrich oder Duric. Wahrscheinlich würde ich sogar auf Duric gerade gehen.
Das heißt, wenn Duric spielt, wen siehst du als defensiveren Abräumer? So wer, weil das ist, aus Kickback-Sicht ist immer defensiverer, macht immer ein bisschen schlechtere Punkte und hat vielleicht ein bisschen weniger Offensivaktionen.
Ich glaube, ich würde so in der Castañeda-Rolle bleiben. Also ich glaube nicht, dass er den komplett umbauen wird. Dementsprechend Castañeda vielleicht der defensivere Part und Duric derjenige, der ein bisschen offensiver gehen darf, der mehr punktet.
Heißt ja auch, dass wahrscheinlich ein Duric oder ein Ulrich der Bauer-Ersatz sein könnte. Oder siehst du, um vielleicht schon mal auf die Offensive vorzugreifen, dass er ein Batista Meier, der für mich aus Münster so ein bisschen der Mika Bauer war, der da alles gemacht hat im Spiel, den Spielaufbau. Wer kriegt denn die Mika Bauer-Punkte? So, das ist wahrscheinlich so die größte Frage.
Und da sehe ich auf Sicht Ulrich. Also, weil vom Spielertypen her, so ein Spieler, der auch Richtung 16er gehen kann, der technisch richtig, richtig gut ist, der viele Kilometer macht. Dementsprechend ist Ulrich auf Sicht für mich der Bauerersatz. Auch von der Art und Weise her, wie er spielt. Fragezeichen ist da halt wirklich, wie schnell integriert er sich. Deswegen würde ich da gerade noch vorsichtig sein für den Start. Auf Sicht für mich ist es Ulrich Castañeda in Paderborn.
Okay, gut, perfekt.
Und Batista Meier schon echt weit da vorne. Das ist, ja.
Ja, ja, aber trotzdem, kann ja auch sein, dass du aus dieser Position so ein bisschen den Vincenzo Grifo machst und alles so über ihn läuft. Aber kommen wir gleich zu, erstmal über die Außen. Koda Obermeier, du hast gesagt, du hoffst, sie bleiben. Wenn sie bleiben, wie siehst du das Punktepotenzial? Weil für mich sind Schienenspieler von Aufsteiger, von Teams mit ein bisschen weniger Ballbesitz, ein bisschen weniger Aktion, so da müssen die schon überragende Individualisten sein. Aus der zweiten Liga würde ich sagen, sind sie es. Wie schätzt du den Transfer in Liga 1 ein?
Das ist am Ende immer die Frage, weil du hast ja keine Größen, mit denen du es vergleichen kannst bei solchen Spielern, weil sie eben nie auf dem Niveau gespielt haben. Ich bin voll bei dir. In der zweiten Liga waren sie genau das. Ich finde gerade Kurda, der immer wieder mit an den zweiten Pfosten zieht, der ist so torgefährlich, da kann der dir einzelne Spiele den Spieltag richtig schön versüßen. Frage ist dann halt, was ist an den Spieltagen, an denen er nicht trifft? Fragezeichen dran. Obermeier finde ich allein durch die Standards interessant. Da ist dann halt einfach irgendwie Punktepotenzial immer da, weil er super viele tritt. Auch immer mal für einen Elfmeter gut. Dementsprechend vielleicht auch da mal mitgehen, mit dran denken. Aber ja, es ist ja, wenn wir über Paderborn und Bundesliga reden, plötzlich musst du das vergleichen mit, hole ich mir einen Spieler von Leverkusen oder von Paderborn. Ja, also wer bin ich, um dann für Paderborn zu stimmen? Andersrum, wenn du eben nicht mehr so viel Geld hast, dann musst du gucken. Ich sag, zwei richtig gute Spieler, die dir situativ richtig geile Punkte holen werden, die dich aber auch öfter mal enttäuschen werden, zumindest punktetechnisch davon. Also das musst du einpreisen, wenn du sie holst.
Weißt du, was sogar meine Meinung inzwischen ist über die beiden? Ich habe jetzt nicht viele Testspiele gesehen und habe ja auch nur deine Erzählung quasi von dem Impact. Ich kann mir fast vorstellen, dass in Liga 2 war Kurda immer geiler als Obermeier, weil Kurda die Offensivaktion hatte und unfassbar viele geknipst hat. Ich weiß nicht, und das kannst du mir vielleicht beantworten, wie der Impact von Batista Meier, solltest du ihn gleich in der Startelf sehen, auf Standards, also Ecken, Freischüsse, Elfer ist, ob der eventuell auch mitmischen darf. Weil ich kann mir fast vorstellen, dass ein Obermeier besser punkten kann in der Bundesliga als ein Laurin Kurda, weil er halt einfach diese Standardpunkte macht, die halt, ich sag mal, du hast drei große E-Powers hinten drin, irgendwann wird da mal einer eingenickt.
Genau das. Und dementsprechend bin ich voll bei dir, weil ich bei Kurda eben auch so ein bisschen das Fragezeichen habe, kann der seine 5, 6, 7 Tore die Saison, nimmt er die mit oder nicht in die Bundesliga? Wenn ja, dann hat Paderborn ein geiles Jahr. Ich finde es aber auch mit einem Fragezeichen zu versehen. Und dementsprechend, ich würde auch eher auf Obermeier gehen. Durch die Standards, klar, Batista Meier macht es auch sehr gerne, aber das ist über Jahre jetzt entstanden in Paderborn. Und da weißt du selber, da ist ja oft so ein Hierarchiethema und ganz verkehrt hat er das nicht gemacht. Dementsprechend wird er sich nicht alles nehmen lassen, denke ich. Also für mich wäre Obermeier wahrscheinlich auch derjenige, auf den ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, sogar eher gehen würde.
Ja, fühle ich. Cool. Dann die Dreier-Offensivreihe. Szenario, Transfer kommt ja eventuell noch. Kann ja sein, dass sich dann eventuell was endet mit Vidovic, war der Name, richtig? Der Expertenspieler.
Genau.
Mit Vidovic. Wie siehst du denn Stand jetzt? Und du kannst ja einmal sagen, für wen Vidovic dann reinrotieren würde.
Ich bin auf Batista Meier gegangen, einfach weil er jetzt auch in den Testspielen seine Minuten so bekommen hat und vergleichsweise auch erfahren ist auf gutem Niveau, auch wenn er noch nie so richtig Bundesliga gespielt hat durch die Bayern-Jugend und so weiter. Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er spielt. Ich bin auf Milgram gegangen auf der anderen Seite. Also ich gehe jetzt einfach mal diesen Hype-Train mit. Wenn wir den Zug schon auf die Gleise gesetzt haben, dann fahren wir jetzt auch bis ins Ziel. Und dann vorne finde ich wirklich die Position, wo ich am meisten Sorge habe. Ich bin jetzt mal auf Marino gegangen, der jetzt auch am Ende zweite Liga viele Minuten bekommen hat. Aber da, sage ich, ist echt noch die größte Baustelle in Paderborn. Anders kann man es nicht sagen, weil da muss im Prinzip was passieren. Nochmal, der beste Torschütze Bilbia ist weg. Marino hat sich in der letzten Saison so langsam an das Zweitliganiveau rangekämpft. Der hat richtig Tempo. Dementsprechend für Umschaltspiel ist das spannend. Kann auch funktionieren. Aber jetzt zu sagen, du bist unsere Offensivoption Nummer 1 und von dir 10 Tore, dann bleiben wir drin. Das ist, also kann funktionieren natürlich, kann alles sein, aber ist dann eher Wunschvater des Gedanken.
Ja, und auf Kickbase das Ganze gemünzt. 9,7 Millionen Marino gerade. Leute, lasst die Finger davon. Macht Geld mit dem von mir aus. Aber das ist ja, wenn der Transfer durchgeht, ist er wahrscheinlich jemand mit Fragezeichen, der im Marktwert krass sinken wird. Und für 10 Millionen holt ihr lieber, Digga, holt euch Scheller, holt euch Obermeier, holt euch irgendeinen großgewachsenen IV von irgendeinem anderen Verein.
Und?
Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn.
Hast du gerade alle Zahlen da? Lasse Eikel? Ja. Ist es 500k aktuell?
Der ist noch nicht mehr in der App. Sollte er in die App kommen?
Den sollten wir mal in die App packen, Lasse Eikel. Tatsächlich.
Eikel.
Ja, ja.
Sag uns was
über
Lasse Eikel.
18 Jahre jung, hat für Deutschland, da habe ich ihn auch kommentiert, bei der U17-WM vergangenes Jahr gespielt, 2025. Ist dann in den Kader gerutscht, da waren sie hochgradig stolz in Paderborn. Und über den hat Ralf Kettemann sich jetzt auch sehr positiv geäußert. Der hat Minuten bekommen in den Testspielen. Und der hat gesagt, also Lasse Eikel präsentiert sich sehr weit, auch körperlich weit. Lass mich einmal kurz nachgucken, das ist ein Riesenochse. Das, allein das hilft ja schon mal. Ja gut, 1,87, ich hatte ihn sogar noch größer. Ich hatte ihn noch größer in Erinnerung, er wirkt sehr groß. Deutscher U-Nationalspieler und der hat in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht. Würde mich jetzt nicht überraschen, Kader auf jeden Fall mal und dann vielleicht auch Minuten zu bekommen, weil nochmal, Kettemann war begeistert, er durfte alles mitmachen. Und U-Nationalspieler in Paderborn ist schon mal auffällig zumindest.
Ey, interessant. Ich gebe es direkt mal weiter an die zuständigen Personen bei uns. Dann bringen wir den mal in die App die nächsten Tage, wenn die da auch zustimmen. Wir haben noch einige Personalien, die wir vielleicht durchgehen können, die du jetzt als nicht relevant eingeschätzt hast. Vielleicht ganz kurze Einschätzung dann von dir. Zeitler haben wir schon drüber geredet. 1,4 Millionen steigt momentan stark. Leute machen Geld mit ihm wahrscheinlich. Wie viele Minuten siehst du in den ersten Spieltagen?
Ich glaube schon, dass er reingeworfen wird. Dementsprechend, also wenn er jetzt gerade auf dem Niveau ist, würde ich ihn mitnehmen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass er zum einen Minuten kriegt, zum anderen dann auch ein paar Pünktchen macht und dann noch weiter steigt. Nur im richtigen Moment verkaufen. Das verpasse ich nämlich immer.
Ja, ja, das ist richtig. Dann Tigges, Okpala, zwei, die ja auch durchaus Spielzeit bekommen haben letztes Jahr.
Tigges ist ja mit der bekannteste Name. Ist einer, den du gerne reinwirfst, wenn dann mal die Brechstange gebraucht wird. Wenn er trifft, trifft er doppelt, habe ich immer das Gefühl. Also auch da den richtigen Tag erwischen.
Stimmt,
ja. Und Okpala, ganz schwierig. Ich finde
das
nicht so richtig.
Wahnsinn. Warte ganz kurz zu Tigges noch. Der letztes Jahr ja wirklich dreimal an drei Spieltagen getroffen und immer doppelt.
Wahnsinn. Immer doppelt, ne? Ja, ja. Ich hatte was im Kopf, ja. Das ist halt dieser klassische, robuste Stürmertyp. Auch da, Bundesliga. Ich guck's mir an. Ja, ja. Ist aber ein überragender Kerl übrigens, das vielleicht mal an der Stelle, gibt auch keine Punkte, aber Sympathiepunkte zumindest. Und Kennedy Okpala haben sie im Winter geholt aus Mannheim. Ich fand es bisher sehr unglücklich, alles was er gemacht hat. Der bringt irgendwie viel Tempo mit und so, ja, aber so richtig angekommen ist er noch nicht. Also wäre für mich schon eine Überraschung, wenn der jetzt plötzlich auf Erstliganiveau komplett zünden würde.
Ja, verstehe ich. Dann haben wir Sven Michel noch, Alteingesessener, der Ewige bei euch. Wird ja, ist, glaube ich, auch verletzt momentan. Wird wahrscheinlich auch eher eine Joker-Rolle spielen, wenn dann im Laufe der Saison, oder?
Ja, ja. Und Kabine. Auch da fehlt. Das wäre auch mal eine gute Kickbase-Rubrik, oder? Kabinenpunkte. Ja. Wer hält die Kabine am besten zusammen?
Ja, das ist richtig. Dann einer, den du schon kurz angesprochen hattest, den wir auch als mögliche Option für die Startelf sehen, Ruben Müller. Du hast angesprochen, in der Relegation war er wichtig. Wie schätzt du ihn ein? Momentan 4 Millionen leicht steigend.
War in der Vorbereitung leider auch immer mal wieder verletzt, so ein bisschen angeschlagen und so. Wir haben uns da auch kurz unterhalten, er meinte, es ist alles nicht schlimm. Der ist wirklich reingerutscht gegen Bochum dann so richtig, hat da Minuten bekommen und hinten raus hat der immer gespielt. Also der war in Paderborn und wirklich hat jedes Spiel gemacht, irgendwie ab Spieltag, was ist es, 22. Nicht immer Startelf, aber meistens Startelf. Und so ein Lieblingsspieler von von Ralf Kettemann, habe ich das Gefühl. Kann auch auf die Schiene gehen, gerade so über die rechte Seite dann. Sprich, wenn Obermeier mal was hätte, ist Müller dann da, kann auch einen weiter vorne spielen. Immer mit der Nummer 2, das macht mich sauer persönlich, wenn so ein Offensivspieler oder potenzieller Offensivspieler die Nummer 2 trägt, aber gut. Finde ich spannend. Auch deutscher U-Nationalspieler, einfach mal ein Name, den man sich vielleicht auch gerade mal einpacken könnte, weil ich schon denke, dass er seine Minuten kriegt.
Was passiert denn eigentlich, wenn Kurda gehen sollte? Also klar, wahrscheinlich holt er jemand Neues, aber gäbe es dann die Chance, dass da vielleicht jemand sehr preiswertes zockt, die ersten Spiele?
Boah, das ist eine gute Frage. Also das darf eigentlich nicht passieren aus Paderborner Sicht, ehrlicherweise. Okay. Es gibt Niklas Mohr, Clemens Lippmann hat auch mal auf dieser Seite gespielt. Das sind vielleicht die Namen. Niklas Mohr vielleicht noch am ehesten, der auch immer mal ein paar Minuten gekriegt hat in der Vorbereitung. Den
haben wir auch noch nicht in der App. Vielleicht sollten wir
noch drüber nachdenken. Ja, noch keiner auf dem Schirm hat. Wie gesagt, Lippmann durfte da auch mal ran. Aber ja, das ist Worst-Case-Szenario. Aber, und das ist auch noch das Schwierige in Paderborn, ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend alles, aber sie haben ganz klar gesagt, auf jeder Position kann noch was passieren bei uns. Also wir gucken für alles. Und ich habe mich mit Sebastian Lange auch mal unterhalten, der immer gesagt hat, diese WM verschiebt ja das ganze Transferfenster nach hinten. Das kennen wir, weil die großen Clubs erstmal gucken und dann geht irgendwann diese Domino-Kette los. Und jetzt sind wir langsam in dem Bereich, wo es losgeht. Aber vor allem wird es spannend, wenn jetzt die Pflichtspiele starten und die ersten Bundesligaspieler merken, oh hoppla, ich kriege ja doch keine Minuten, vielleicht gehe ich doch irgendwo anders hin. Dementsprechend so diese letzten anderthalb Wochen Transfermarkt, letzte Augustwoche, da könnte es in Paderborn nochmal richtig knallen. Und dann haben wir hier den Podcast aufgenommen, der für Stand heute, unterschreibe ich das so, die Gefahr ist halt wirklich, es ist noch richtig viel Dynamik drin. Und trotzdem so den einen oder anderen Namen sollte man sich, glaube ich, merken.
Ja, ich finde es schön zusammengefasst. Für mich ist es, was ich mitnehme aus der heutigen Episode, ist, ich overpay keinen einzigen Paderborner. Weil die einfach, wie du gesagt hast, auf jeder Position kann noch was gehen. Für mich ist Obermeier wahrscheinlich der Einzige, für den du irgendwie 1,5-2 Millionen mehr in gewissen Ligen vielleicht draufzaubern kannst auf dem Platz. Und sonst sind es so hart, ist wahrscheinlich das Kickbase-Business auch, so du machst einfach Geld momentan mit Paderborn. Die steigen teilweise. Du hast vielleicht einen Tjaak Scheller, finde ich interessant, jetzt nach dem, was du gesagt hast. Wenn du ihn so sicher siehst, ist bei uns nur mit Fragezeichen drin oder Optionen noch. Aber für 5 Millionen einen großgewachsenen IV von einem Aufsteiger finde ich geil, habe ich auch vielleicht so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig für. Und Noll ist für mich auch einer, der auf dem Markt, wo Keeper gerade alle gefühlt 14, 15, 16, 17, teilweise 20 Millionen kosten, echt ein Schnapper, weil das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. So als Aufsteiger bekommst du einfach viel auf die Kiste in einem Bundesliga-Jahr.
Genau. Ich würde das 1:1 unterschreiben, was du gesagt hast. Ich gehe da voll mit. Und ja, Scheller bin ich gespannt, ne? Das ist auch ehrlicherweise im echten Leben Guilty Pleasure bei mir, weil ich das einfach sehr, sehr mag, so einen großen Ruhepol da zu haben. Und ich finde auch, Paderborn braucht das, weil Größe ist echt ein Thema in dieser Innenverteidigung, die eben nicht so vorhanden ist. Und in der Bundesliga kommen dann da so ein paar Ochsen auf dich zu. Da habe ich ganz gern selber einen Ochsen im Stall.
Stimmt, Hoffmeier ist ja auch nicht groß. Und jetzt war es ja 84 oder sowas.
Ja, genau, so in dem Dreh.
85, ja.
Sogar nur 1,82 Hoffmeier. Ja, ne? Also, und das für diese Dreierkette. Ich finde, du brauchst einfach Größe. Und in dem Kader ist es im Prinzip gerade nur Scheller, der diese Größe mitbringt. Und Grant, der aus Cottbus gekommen ist, der, glaube ich, noch keine Rolle spielen wird. Deswegen Scheller, Leute.
Was erwartest du denn, um jetzt mal auf das Programm zu gucken, die ersten Spiele in Mainz, daheim gegen Freiburg, in Dortmund. Was erwartest du aus SC Paderborn-Sicht, mit was wärst du zufrieden als Fan?
Aus den ersten drei Spielen?
Jo.
4 Punkte.
Wie kommen die zustande? Sprich mal
durch. Ich glaube, in Mainz einen Punkt holen, absolut machbar. Es klingt verrückt, wenn man das über Paderborn sagt, aber gut. Ich finde die auch auswärts. Ist das eine Mannschaft, so, die kommen da rein, für die ist das alles besonders. Mainz ist jetzt auch nicht die Mannschaft, glaube ich, die kann ich komplett zerlegen, weil ich finde, Mainz ist so eine Flow-Mannschaft und Amiri bleibt jetzt, deswegen, das ist schon eklig. Es kann auch mal richtig, richtig böse werden. Aber an sich finde ich es einen guten Auftakt für Paderborn, weil irgendwie sportlich einigermaßen in Reichweite und du kannst dich richtig schön reinkämpfen in dieses Spiel. Dann Freiburg zu Hause, kannst du ruhig mal was holen, so erstes Heimspiel, Euphorie. Ich bin gespannt, wie die Stimmung wird in Paderborn. Ich finde, das ist ein entscheidender Faktor. Es war wirklich dieses Wolfsburg-Spiel, habe ich so noch nicht erlebt. Die Leute waren eine halbe Stunde vor Anpfiff schon nur noch im Gesangmodus. Da brauchst du keine Musik mehr, es wurde nur noch gesungen. Und zwar, ich hatte wirklich Gänsehaut. Und das ist in dieser Schüssel da in Paderborn echt nicht leicht, dass du das kriegst. Und wenn sie es nur annähernd schaffen, so eine Energie zu erzeugen, auch von außen, dann wird das ein richtig ekliges Auswärtsspiel für alle. Und Freiburg, die müssen dann auch erstmal reinkommen. Conference League, weiß ich nicht, was alles auf dem Schirm. Dann muss plötzlich Paderborn ran. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann Paderborn gewinnen. Ja, und in Dortmund, also worüber reden wir? Ralf Kettemann hat mir immer gesagt, wir müssen das Mindset so herstellen, dass wir sagen, natürlich gibt es Mannschaften, die sind besser als wir. Die meisten Mannschaften sind besser als wir. Aber wir gehen mit dem Mindset ran, ey, wir können auch was in Dortmund holen. Warum denn nicht? Es ist doch alles möglich. Wir sind jetzt in einer Liga. Es ist unsere Liga. Und dann gucken wir, was geht.
Es ist krass. Vielleicht sollte man das der Mannschaft ausspielen vor dem ersten Spiel. Danke. Ja. Ja, top. Gut, die letzte Frage, die wir unseren Experten immer stellen, ist Saisonabschlussprognose. Auf welchem Platz landet der SC Paderborn und warum ist es nicht der 18.? Frag
ich mich. Ich gehe auf Platz 15.
Ah ja,
Platz
geil.
15, weil, und das ist eigentlich wirklich der perfekte Abschluss, einen Satz sagen sie mir immer wieder in Paderborn, das sagt Sebastian Lange, das sagt der Coach Ralf Kettemann, das haben mir auch die Spieler gesagt, sie haben ein Motto für diese Saison und das heißt, wir wollen Geschichte schreiben. Paderborn ist das dritte Mal in der Bundesliga, in den ersten beiden Jahren sind sie sofort abgestiegen, also konnten sich noch nicht halten und ich habe dann auch mal gefragt, was ist euer Ziel? Sie grinsen nur und sagen, Geschichte schreiben und du weißt, was das heißt. Und so unterschreiben wir es. Platz 15, so. Geschichte schreiben und fertig.
So beenden wir den Podcast. Timo, danke für deine Expertise. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht und was wir mit den Paderbornern machen die nächsten Wochen.
So machen wir es. Danke dir.